Wie bereits am Montag berichtet, war diese Woche ein Auf-Eins-Team im EU-Parlament in Straßburg. Und heute ist meine Kollegin Cornelia Kirchweger zu uns ins Studio gekommen, um uns von ihren Eindrücken aus dem EU-Parlament zu berichten. Ein herzliches Hallo, liebe Conny. Conny, was war denn der Grund für eure Reise nach Straßburg?
Ja, wir wollten uns in erster Linie ein persönliches Bild machen über die Abläufe im EU-Parlament in Straßburg, wie die Plenarsitzungen dort ablaufen, die Debatten und auch Aussprachen, die es dort gibt. Und andererseits haben wir eine Vielzahl von Interviews mit Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen aus dem patriotischen Lager geführt und haben dabei viele, viele interessante Hintergrundinformationen bekommen, die man in den Medien nicht lesen kann.
Ja, und abseits der Europawahlen, was hat sich denn sonst noch in dieser Sitzungswoche in Straßburg getan?
Ja, es sind eine ganze Reihe von Texten, wie man sagt, abgenommen worden, angenommen worden oder auch diskutiert worden. Aus der Themenstellung ist ganz klar, wohin die Richtung geht. Die EU versucht in großen Schritten eine Diktatur zu errichten, die alle Lebensbereiche der Menschen beherrscht, sei es jetzt im Gesundheitsbereich, sei es im Geldbereich mit dem digitalen Euro, was das Vermögen der Menschen betrifft, was die Spareinlagen betrifft, im Gesundheitsbereich. All das will man zentral kontrollieren und orchestrieren. Ich sage jetzt nur ein paar Beispiele. Das Verbot der Barzahlung von über 10.000 Euro ist für mich ein klarer Schritt, dass ich über mein eigenes Geld nicht mehr normal verfügen kann, weil warum, wenn ich 30.000 Euro, die ich mir in der Arbeit zusammengelegt habe und gespart habe, warum soll ich das nicht in bar bezahlen als unbescholtener Bürger? Die zweite Fußangel ist allerdings auch, dass es Einschränkungen gibt bei der Bezahlung oder bei der Anlegung eines Kryptokontos und beim Einkauf von Luxusgütern, weil es gibt natürlich EU-Bürger, die diesem Euro, der ja eine Weichwährung geworden ist, nicht mehr trauen und ihre Gelder in Sachwerten anlegen wollen, die halten über die Zeit. Und auch hier gibt es Einschränkungen. Das ist ganz klar, dass man hier den EU-Bürgern auch in ihrem Vermögensbereich Einschränkungen aufzwingt eigentlich. Also die Bargeldzahlung, das Lieferkettengesetz, das ohnehin sehr, sehr umstritten ist, das wurde dann in langen Debatten aufgeweicht, insofern als es vor allem Großkonzerne betrifft mit über 1.000 Mitarbeitern und mindestens 450 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Aber was nicht gesagt ist, es betrifft ja die Zulieferfirmen genauso. Es geht dabei darum, man will die Zwangsarbeit, die Kinderarbeit damit vermeiden, was natürlich sicherlich nicht gelingen wird. Die Zulieferer werden einen Spießrutenlauf absolvieren müssen, um sicherzustellen, dass hier nicht irgendein Produkt oder ein Teil eines Produktes zugeliefert wird, der vielleicht in Zwangsarbeit oder Kinderarbeit entstanden ist. Und diese Zwangsarbeit wird man dadurch nicht verhindern können. Und es gilt die Textil- und Lebensmittelbranche hat man dann ausgenommen. Das war auch einer der Diskussionspunkte. Was ich ganz amüsant gefunden habe, war ein verpflichtendes Antibelästigungsschulungsgesetz, das für Abgeordnete gelten hätte sollen, weil vermehrt sexuelle Übergriffe im Parlament gemeldet wurden. Und das hätte eben obligatorisch sein sollen. Wer das nicht in den ersten 6 Monaten absolviert, hätte mit Sanktionen rechnen müssen. Das wurde dann von allen Fraktionen rechts der Mitte abgeschmettert mit dem Argument, das betrifft die Freiheit des Mandats, das geht zu weit. Eine interessante Geschichte war auch eine Veränderung bei einer Richtlinie, die die Verwendung von Blut, menschlichem Gewebe und anderen Substanzen menschlichen Ursprungs betrifft. Das nennt man die SOHO-Verordnung. Hier ist es interessanterweise darum gegangen, eine Richtlinie zu ändern, die schon 20 Jahre existiert. Und es geht hier darum, ob man für Blutspenden Entgelte zahlen soll. Und da wurde von den Kritikern eingeworfen, es gibt eben dann Drogensüchtige oder Sexarbeiter, die sich zu ihrem Lebensunterhalt einfach immer wieder wieder auf die Blutspendestelle bewegen, um dort Geld zu bekommen. Man hat sich dann geeinigt darauf, dass man auch andere finanzielle, also nicht finanzielle Mittel, sondern andere Mittel als Ersatz geben könnte. Aber was noch interessant war, in der alten Richtlinie wurde auf das Risiko der Blutplasmaspende hingewiesen, weil in den USA ein Skandal war, dass Blutplasma, das mit Hepatitis verseucht war, nach Großbritannien kam und dort Leute mit diesem Plasma infiziert wurden und die Familien haben geklagt. Jetzt hat man aber, anstatt auf das Risiko des Blutplasma hinzuweisen, hat man das umgedreht und hat gesagt, wichtig, auf was zu achten ist, ist, wie oft der Spender, also die Person, spendet, damit das nicht für ihn ein Risiko wird. Also man hat das einfach jetzt umgedreht und Blutplasma selbst ist jetzt überhaupt kein Risikofaktor mehr. Eine andere Richtlinie, die ja schon viel diskutiert wurde, betrifft den Gesundheitsdatenraum, den Austausch von Gesundheitsdaten der EU-Bürger und diese elektronische Gesundheitsakte. Bis jetzt ist nicht klar, angeblich können Bürger ein Opt-out also bestimmen, welche Daten aus der Akte nicht einsichtlich sind, wobei nicht klar ist, welche das sind und wie der EU-Bürger das anstellen soll. Also das ist ein totales Chaos. Aber es geht natürlich auch wiederum darum, zentral gespeicherte Gesundheitsdaten der EU-Bürger, die dann weitergegeben werden an Forschungseinrichtungen und Behörden und so weiter. Die EU wird immer mehr zu einer Schuldenunion. Früher galten die Maastricht-Kriterien, wo also ein Limit für die Staatsverschuldung festgelegt wurde und für die Haushaltsdefizite. Die Kritik, der Druck kommt vom Süden, das sind ja die typischen Schuldenländer. Das wurde zu krass ausgelegt, das kann man nicht mehr so strikt handhaben. In der Corona-Zeit hat man 3 Jahre davon abgesehen und das will man jetzt fortsetzen. Das Argument dafür, dass man weiter Schulden machen dürfen sollte, war, dass ja bei einem Schuldenabbau auch die Sozialleistungen gekürzt werden müssen und das wiederum den rechten Kräften Auftrieb für die Argumentation gibt, dass man also jetzt die Sozialleistungen kürzt auf EU-Ebene. Also da machen wir lieber Schulden, damit man nicht den rechten Kräften einen Auftrieb gibt für ihre Argumentation. Es gibt dann einen interessanten Part noch im Asyl- und Migrationspakt. Und zwar geht es hier um die Grenzkontrolle im Schengen-Raum. Da hat man einen neuen Begriff eingeführt. Das nennt sich die Instrumentalisierung der Migration. Das wirft man Russland und Weißrussland vor, die ja angeblich über ihre Grenzen Migranten schleusen, um die Länder zu destabilisieren. Und unter diesem Instrumentalisieren der Migration, wenn diese Gefahr auftritt, dürfen die Länder 2 Jahre ihre Grenzen schließen mit der Option auf Verlängerung. Interessanterweise hat man aber bisher nicht daran gedacht, dass auch die Schlepper natürlich die Migration instrumentalisieren und das ja bisher geschehen ist. Angeblich soll es auch darauf ausgeweitet werden. Und was angeblich auch noch möglich sein wird, ist, dass Drittstaatsangehörige mit irregulärem Status zurückgewiesen werden können in ihr erstes Einreiseland, was bisher als Pushback nicht sonderlich gern gesehen wurde. Besonders heikel und noch nicht beschlossen, aber mit Plan für den Herbst, ist die sogenannte EU-Einlagensicherung der Mitgliedstaaten. Und zwar geht es hier darum, dass man das Bankensystem offenbar völlig auf den Kopf stellen will. Man will also die 50% der Bankeinlagen, der nationalen Bankeinlagen, in einen EU-Fonds bündeln und über eine zentrale Stelle in der EU dann Bankinsolvenzen abwickeln. Das heißt also, österreichische Banken müssen 50% ihrer Einlagen an diesen Fonds abführen. Da sind aber auch Spareinlagen drinnen. Das heißt, dieses Geld wird verwendet, um andere marode Banken, vor allem im Süden, weil die sind anders organisiert als hier in Deutschland oder Österreich, werden dann Spareinlagen einfach konfisziert und verwendet, um diese maroden Banken zu sichern. Also da gibt es jetzt schon eine heftige Diskussion auch in unserer Bankenwelt, dass damit die Einlagensicherung, die ja bei uns 100.000 Euro betrifft, in manchen Fällen sogar mehr, nicht mehr gewährleistet werden kann. Das heißt, die Sparer sind wieder die Letzten, die es trifft. Und da wird das Vertrauen in die Banken ordentlich ins Wanken geraten.
Ja, da könnte also einiges auf uns zukommen. Conny, welche persönlichen Eindrücke konntest du vom Europäischen Parlament gewinnen? Wie kann man sich die Stimmung, die Atmosphäre vor Ort vorstellen?
Ja, das EU-Parlament ist ein riesiger Glasbau, der rund angelegt ist. Man geht also im Kreis, wenn man zu den Büros der Abgeordneten kommt, in einem bestimmten Stockwerk angeordnet, das Büro des Abgeordneten, daneben das Büro der Assistenten. Die Büros sind gelinde gesagt nicht sehr einladend. Also ich möchte dort nicht arbeiten. Es gibt eine Cafeteria im Erdgeschoss, die mit Blumenteppich, alles ein bisschen kindlich eingerichtet, und eine eigene Café-Area für die Abgeordneten. Und dann gibt es natürlich ein ganzes Stockwerk, das nur den Medien gewidmet ist, also wo die TV-Kameras und Interviews und so weiter stattfinden können. Ansonsten sieht man in den Gängen, wenn man die Abgeordneten selbst besucht, kaum jemanden. Ab und zu rennt jemand mit einem Zettel herum. Und es ist ein bisschen in diesen Gängen dunkel, im Haupttrakt, also in der Mitte, da ist es heller, weil da wurde auch renoviert. Es ist auch interessant, wenn man durch die Gänge geht. Wir haben die Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesehen. Wenn man sie nicht kennt, wäre sie einem überhaupt nicht aufgefallen. Sie ist also sehr, sehr unscheinbar im Grunde, wenn sie nicht gerade vor der Kamera im Rampenlicht steht. Andere EU-Kommissare hat man auch gesehen. Manche haben da eine imposante Erscheinung, die sind sofort aufgefallen. Alles in allem ist es ein Kommen oder ein Gehen, weil es ist ja ein Wanderzirkus, der von zwischen Brüssel und Straßburg hin und her geht. In Straßburg finden die Plenarsitzungen statt und Debatten, in Brüssel die Ausschüsse und die Fraktionssitzungen. Und man sieht vor allem Besuchergruppen auch und viele, viele Medien, die halt versuchen, irgendjemand vor die Kamera zu bringen.
Ja, und du hast ja einige vor die Kamera gebracht, du hast es bereits erwähnt, einige EU-Parlamentarier wollten ausführlich mit uns sprechen.
Ja.
Diese Interviews werden wir ja in den nächsten Wochen hier bei uns bei auf1 ausstrahlen. Möchtest du uns vielleicht bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf geben?
Ja, es war sehr interessant. Wir haben einige Parlamentarier aus den patriotischen Lagern interviewt. Dabei war unter anderem jemand von Vox, jemand von belgischen Vlaams Belang, auch AfD natürlich. Und das waren sehr spannende Gespräche, weil man gesehen hat, dass jedes EU-Land andere Problemstellungen hat. Der Vertreter von Vox hat uns zum Beispiel erzählt, für ihn ist die transatlantische Achse ganz, ganz wichtig. Und zwar deshalb, weil man mit den USA, aber er sagte also mit Trump, einen Weg finden muss, die überschwappende Drogenszene aus Lateinamerika nach Spanien abzuwehren. Und noch etwas, dass die Sozialisten in Spanien sich mit den Linken und mit den Kommunisten in Lateinamerika verbünden und es auch hier eine sehr starke Achse gibt. Und deshalb zählt er ganz stark auf eine transatlantische Achse, um hier diesem Druck etwas entgegensetzen zu können. Der Vertreter von Vlaams Belang, ein hervorragender junger Mann, hat uns erzählt, in dem Moment, wo Vlaams Belang in Flandern wirklich eine Regierungsposition inne hätte, würden sie sofort die Souveränität Flanderns angehen. Das heißt, er hat nicht jetzt gerade gesagt, sich gleich abzutrennen. Das ist ein Prozess, der über Jahre läuft, aber es geht um auch Separatismus, also weg von diesem Belgien, weil die Flamen haben es satt, für die Wallonen zu zahlen und zu arbeiten. Ein Großteil der Wirtschaftsleistung wird in Flandern erbracht und in Wallonen hat man nur Schulden und das müssen die Flamen abdecken. Von der AfD haben wir vieles andere gehört. Hier herrscht die Meinung vor, dass im EU-Parlament Demokratie simuliert wird. Also es geht hier nicht um echte Demokratie. Wir haben das auch selbst erlebt in einer Debatte im Plenarsaal. Da ging es darum, die Positionen der EU gegenüber Israel und also im Konflikt Israel mit der Hamas festzulegen. Und da hat Herr Borrell halt einmal sein Gesatzel gesagt und dann durften alle Zuständigen aus den Fraktionen auftreten, haben in 2-3 Minuten ihren Part gesagt und sind wieder abgegangen und das war's. Da gab es keine Diskussionen, keine Debatte, das waren Gespräche ins Leere. Also es war eine traurige Szenerie und der Plenarsaal war im Grunde leer, da saßen nur ein paar Leute drinnen.
Ja, aber ich bin schon gespannt auf die Interviews. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Conny, wart ihr jetzt eigentlich nur im EU-Parlament und im Europaviertel unterwegs oder konntet ihr auch etwas vom Elsass und von Straßburg sehen?
Ja, Straßburg haben wir natürlich am Abend, vor allem als wir dann frei hatten, ein bisschen sind wir spazieren gegangen und essen gegangen. Es ist eine reizende Stadt, liegt am Rhein beziehungsweise am Ill und ist ein bisschen erinnert an Venedig oder Amsterdam mit den kleinen Zuflüssen, vielen Brücken, reizenden Restaurants, Kopfsteinpflaster, ein wunderschönes Münster, 142 Meter hoch. Da ist unser Kamerateam hinaufgeklettert, um schöne Panoramaaufnahmen zu liefern. Das wird man dann noch sehen in Auf1. Und ganz im Gegensatz dazu, das Europaviertel, wo ja das EU-Parlament ist, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die Europäische Direktion für die Qualität der Medikamente, dann ist dort auch der Europarat, der im Europapalast sitzt. Und es ist auch dort, der deutsch-französische Sender Arte hat dort seinen Verwaltungssitz. Das sind protzige Gebäude, vor allem irgendwelche Glaskonstruktionen, manche schon ziemlich heruntergekommen. Und dazwischen findet man ganz nette Häuschen oder kleine Villen, die quasi erdrückt werden von diesen Prunkbauten der EU.
Hört sich trotzdem spannend an. Ich glaube, die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin schon gespannt. Ich denke, die Zuseher auch. Und Conny, bei dir bedanke ich mich für deine Zeit und fürs Kommen.
Gern geschehen. Danke auch.